Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Um 2,6% werden die Krankenkassenprämien durchschnittlich steigen. 18 Kantone liegen allerdings über dem Durchschnitt. 2000 UBS-Leute werden bis Ende Jahr ihren Job verlieren. Die UBS-Aktie hat nach dieser Mitteilung an Wert gewonnen. 51-36. TV-Zuschauer in den USA sahen im Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten den Demokraten Joe Biden als Sieger. Und Tagesgespräch mit Hugo Fassel. Der Freiburger mit dem markanten Schnauz wird nach 17 Jahren im Nationalrat verabschiedet. Der christlich-soziale Gewerkschafter konzentriert sich auf seinen neuen Job als Direktor der Caritas. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Philipp Bürkler.
Die Krankenkassenprämien in der Grundversicherung werden für Erwachsene im nächsten Jahr durchschnittlich 2,6% teurer. Das ist der stärkste Anstieg seit 3 Jahren, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Zwischen den Kantonen gibt es aber beträchtliche regionale Unterschiede. Generell müssen junge Erwachsene mit einem stärkeren Prämienanstieg rechnen. Ilmar Plotzer berichtet.
Das Bundesamt für Gesundheit spricht von einem moderaten Prämienanstieg. Um 2,6% steigen die Erwachsenenprämien im Schnitt. Gut davon kommen die Kantone Genf, Zürich, Waadt, Neuenburg, Jura und Schaffhausen, in denen die Prämien weniger stark ansteigen. Ein Prämienanstieg zwischen 3% und 5% müssen demgegenüber Bern, der Aargau, beide Appenzell, Basel-Land, Glarus, Solothurn, Schwyz, Wallis und Zug in Kauf nehmen. Und noch stärker, nämlich über 5%, werden die Prämien in Luzern, Obu-Nidwalden, Uri und St. Gallen ansteigen. Vom Anstieg der Krankenkassenprämien sind junge Erwachsene zwischen 19 und 25 Jahren am stärksten betroffen. Im Gesamtschweizer Durchschnitt müssen sie 4,2% mehr Krankenkassenprämien bezahlen. Bei Kindern unter 18 beträgt der Anstieg dafür nur 1,5%. Die Krankenkassen müssen die Versicherten bis Ende Oktober über die neuen Prämien informieren. Diese haben dann bis Ende November Zeit für einen Kassenwechsel oder ein neues Versicherungsmodell.
In der Schweiz bleibt die Jahresteuerung bei 2,9%. Trotz sinkender Preise für Erdölprodukte sank die Inflationsrate nicht. Unter anderem wurden Flugpreise, Gemüse, alkoholfreie Getränke und Schokolade teurer. Teurer wurden auch die Schul- und Weiterbildung. Ökonomen hatten für die zweite Jahreshälfte einen deutlichen Rückgang der Teuerung erwartet. Der angekündigte Stellenabbau bei der UBS findet an den Finanzmärkten Anklang. Die UBS-Aktie gewann deutlich an Wert. Die Bank hatte bekannt gegeben, im Investmentbereich 2000 Stellen zu streichen, vor allem in New York und London. Zudem wird diese Geschäftssparte neu ausgerichtet. In der Schweiz soll nur noch in kleinen Restaurants und Bars geraucht werden dürfen. Dies ist nun definitiv, nachdem das Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen in den Schlussabstimmungen des Parlaments angenommen wurde. Steuerhinterziehung soll in der Schweiz noch weniger hart bestraft werden als vorgesehen. Einer knappen bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat geht ein geplantes Gesetz zu wenig weit. Dieses Gesetz sieht vor, dass Steuerhinterzieher bei einer erstmaligen Selbstanzeige nicht bestraft werden. Die Bürgerlichen wollen aber über noch weitergehende Straferlasse diskutieren. Diese führten zu mehr Steuereinnahmen, argumentierten sie. Zu wenig Pflegepersonal im Spital bedeutet ein erhöhtes Risiko für die Patienten. Sind die Pflegenden nämlich gestresst, sind sie weniger sorgfältig bei der Hygiene und die Patienten holen sich häufiger eine Infektion. Das zeigt eine Studie am Universitätsspital Genf. Sie hat festgestellt, dass jeder fünfte Patient, der länger als 2 Tage auf der Intensivstation liegt, dort mit einer neuen Krankheit angesteckt wird. Und je mehr das Pflegepersonal zu tun habe, umso mehr solcher Neuinfektionen würden gezählt. Unter anderem, weil Ärzte und Pflegende weniger Zeit hätten, sich die Hände so oft zu waschen, wie sie sollten. Der demokratische Kandidat für die US-Vizepräsidentschaft, Joe Biden, hat laut einer landesweiten Umfrage die Fernsehdebatte mit der Republikanerin Sarah Palin gewonnen. 51% der Fernsehzuschauer sahen Biden als Sieger. Nur 36% sprachen sich für Palin aus. Die Umfrage wurde vom Fernsehsender CNN durchgeführt. Beobachter stellten jedoch fest, dass sich Palin gut gegen den erfahrenen Demokraten Biden behauptet habe. Die beiden Kandidaten um die Vizepräsidentschaft hatten in erster Linie über die Wirtschaftspolitik und über den Irakkrieg gestritten. Derweil wird im US-Bundesstaat Alaska weiter gegen Sarah Palin ermittelt. Ein Gericht in Alaska hat es abgelehnt, die Abklärungen gegen sie einzustellen. Es geht um die Frage, ob Palin als Gouverneurin von Alaska Amtsmissbrauch begangen hat, als sie den Beauftragten für öffentliche Sicherheit entließ. Palin hatte den Mann entlassen, weil er sich seinerseits weigerte, einen Polizisten zu entlassen, der sich von Palins Schwester scheiden ließ. Nick Niethammer wird neuer Chefredaktor der Schweizer Illustrierten. Niethammer war zuletzt Chefredaktor des deutschen Privatsenders Sat1. Bei der Schweizer Illustrierten wird er Nachfolger von Dominik Geisseler.
Der Anstieg der Krankenkassenprämien geht also weiter, die Diskussion um Maßnahmen dagegen auch. Dann zwei Seiten der UBS-Medaille. Positive Aussichten gestern, minus 2000 Stellen heute. TV-Duell der Stellvertreter. Obamas Mann war etwas besser als McCains Frau. Feste Größe im Bundesrat. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat sich in der Regierung etabliert. Endstation Flughafen Genf. Die UNO kritisiert, wie Asylsuchende in der Transitzone festgehalten werden. Und der letzte Sessionstag ist für den Freiburger CSP-Mann Hugo Fassel definitiv der letzte nach 17 Jahren. Ein halbes Arbeitsleben in der Politik, in der Gewerkschaft und nun die neue Aufgabe bei Caritas. Viel Stoff fürs Tagesgespräch. Um 13 Uhr. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
An den Börsen herrscht weiter Unsicherheit. So schloss der japanische Nikkei-Index mit einem Minus von 1,9%. Das ist der tiefste Stand seit 3 Jahren. Viele Händler fürchten eine weltweite Rezession, auch wenn das amerikanische Rettungsprogramm für den Finanzsektor rasch verabschiedet werden sollte. Und damit zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.689 Punkten, ein Minus von 0,6%. Der Euro wird zu 1.5680 gehandelt und der Dollar zu 1.1312. Das Wetter bis heute Freitagabend. Im Norden fällt ab und zu Regen, dazwischen gibt es vor allem im Flachland auch kurze Aufhellungen bei 11 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf etwa 1000 Meter ab. Im Süden scheint mit starkem Nordwind zeitweise die Sonne, vor allem am Abend und in der Nacht sind wieder Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen höchstens 18 Grad. Am Samstag fällt im Norden noch etwas Regen, oberhalb von 700 Metern zum Teil Schnee. Am Nachmittag lockern die Wolken auf, Westen auf und am Sonntag ist es im Norden freundlicher, aber kühl mit 12 Grad. Im Süden ist es am Wochenende oft sonnig bei 17 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse A2 Richtung Süden, 4 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel. In der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich, stockender Verkehr vor dem Autobahnende. Schließlich in Graubünden am Autoverlad Vereina, 90 Minuten Wartezeit in Susch-Sali 1 und in der Gegenrichtung 30 Minuten Wartezeit in Kloster Selfranger.
Die Krankenkassenprämien steigen also auch im nächsten Jahr für Erwachsene um durchschnittlich 2,6%. Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, hatte zuvor Druck auf die Kassen ausgeübt, weil ihre Geldreserven in einigen Kantonen zu hoch seien. Sollten sie diese Reserven senken, damit könnte zumindest der Anstieg der Prämien gebremst werden. Doch die Krankenkassen sind damit nicht einverstanden. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Letztes Jahr ließ es sich Gesundheitsminister Pascal Couchepin nicht nehmen, die Krankenkassenprämienrunde zu verkünden. Schließlich stiegen die Prämien nur um 0,5%. Heuer sind es durchschnittlich 2,6% und Couchepin lässt dem Vizedirektor des BAG, des Bundesamtes für Gesundheit, den Vortritt. Die Prämiensteigerung sei höher, aber immerhin noch moderat, erklärte Peter Indra vor den Medien.
Die Prämien steigen dieses Jahr um 2,6% an. Das ist einerseits unseren Bemühungen in der Kostendämpfung zu verdanken, andererseits haben wir bewusst einen Teil der Reserven, die den Versicherten gehören, eingesetzt.
Das heißt auch, würde man keine Reserven anzapfen, stiegen die Prämien 2009 noch stärker an. Die Geldreserven der Krankenkassen braucht es laut Gesetz, damit die Krankenkassen schnell reagieren können, wenn ihre Kosten stark ansteigen. Mit den Reserven jonglieren sie sozusagen zwischen guten und schlechten Zeiten. Bis 2012 will das BAG diese Reserven Schritt für Schritt senken, denn sie sind zu hoch.
Die Reservequote muss gesamtschweizerisch sein. Sie ist vorgeschrieben je nach Größe des Versicherers. Wir haben heute aber Kantone, die haben zu hohe Reserven, andere zu niedrig. Und das probieren wir etwas auszugleichen. Die Reserve muss, wie gesagt, gesamtschweizerisch eine bestimmte Höhe haben.
Vor allem in den Kantonen Zürich, Genf und Waadt liegen die Reserven stark über dem gesetzlichen Minimum. Die betroffenen Kantone machten Druck auf das BAG, die Reservesenkung bei den Krankenkassen durchzusetzen. Auch das BAG hat mit den Krankenkassen härter verhandelt als in früheren Jahren. Nochmals Peter Indra.
Wir wollen das Zeichen setzen, dass wir das Heft hier in die Hand nehmen. Wir haben bei der diesjährigen Prämiengenehmigung bei 5 Versicherern die Prämien zurückgewiesen. 4 Versicherer haben das akzeptiert und ihre Prämien angepasst. Einzig die Assura wird voraussichtlich den Rechtsweg beschreiten.
Die meisten Krankenkassen akzeptieren also murrend die Prämienrunde für 2009. Die geplante Reservesenkung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen den Kassen und den Kantonen. Der Krankenkassenverband Santé Suisse kritisiert die Senkung grundsätzlich. Er fürchtet unter anderem um das Eigenkapital der Kassen. Sprecher Felix Schneuli.
Ich denke, das Krankenversicherungsgesetz schreibt minimale Reserven vor, keine maximalen. Also das BAG ist da wirklich einzig unter politischem Druck, denn es gibt keinen gesetzlichen Anlass, jetzt irgendwelche Reserven zu senken, weil es eben keinen Auftrag gibt, irgendwelche Maxima nicht überschreiten zu dürfen.
Genau dies wollen die Westschweizer Kantone erreichen. Sie wollen das Krankenkassengesetz ändern und eine Reservemaximum bestimmen, damit sich das Reservejonglieren der Krankenkassen im Rahmen hält. Und um zu zeigen, dass es die Kantone ernst meinen mit ihrem Druck, behalten sie sich eine Volksinitiative vor, um ihr Ziel zu erreichen.
Monika Zumbrunn. Die Krankenkassenprämien steigen, da stellt sich die Frage nach Sparmöglichkeiten bei einem Kassenwechsel. Bei uns im Internet auf drs.ch finden Sie Antworten darauf und Informationen über einen solchen Kassenwechsel wie Kündigungsfristen oder Vorlagen für Kündigungsbriefe. Mitten in der Finanzkrise überraschte gestern die UBS mit der Meldung, sie habe im dritten Quartal einen kleinen Gewinn gemacht und man sei zuversichtlich für das nächste Jahr. Die Nachricht von Verwaltungsratspräsident Peter Kurer freute die Aktionäre und der UBS-Kurs stieg. Heute kommt eine Botschaft von der UBS und die ist weniger gut. Bis Ende Jahr streicht die UBS 2000 Stellen im Investmentbanking, also jener Sparte, die der UBS Milliardenabschreiber beschert hat. Gestern also eine frohe Botschaft, heute keine guten News für die Angestellten. Frage an Martin Stucki von der Wirtschaftsredaktion. Wollte sich die UBS mit dieser Informationspolitik gestern die Party nicht verderben lassen?
Ich denke nicht, vor allem deshalb nicht, weil diese Nachricht, so schlimm sie auch für die betroffenen und arbeitslosen Investmentbanker ist, weil diese Nachricht in der Logik der Finanzwelt eben keine schlechte, sondern eine gute Nachricht ist. Sie zeigt, dass die UBS ihr Fitnessprogramm weiterhin konsequent durchzieht und dass sie eben genau dort abspeckt, wo sie sich in der Vergangenheit die Finger verbrannt hat, nämlich in den einst lukrativen und heute nur noch verlustreichen Bereichen des Investmentbankings.
Was sagt denn die UBS selber zu dieser seltsamen Kommunikationsstrategie? Man könnte zum Eindruck kommen, die UBS steigere so ihren bösen Ritt bewusst zum zweiten Mal.
Ja, wenn dem so wäre, hätte sie dieses Ziel erreicht. Die UBS-Aktie ist über 4% im Plus an einer Börse, die sonst eher im Minus tendiert heute. Aber das ist natürlich eine Unterstellung. Die UBS selbst verweist just auf die Börsenregeln als Erklärung dafür, weshalb sie erst über den Abbau erst heute informiert. Ein solch schwerwiegender Entscheid wie der Umbau der UBS Investmentbank, der wirkt sich natürlich immer auf den Aktienkurs aus und deswegen müssen solche Entscheide außerhalb der Börsenzeiten kommuniziert werden, das heißt in der Regel am frühen Morgen Schweizer Zeit. Und offenbar hat das Topmanagement der UBS den Entscheid über die Investmentbank eben erst gestern definitiv fällen können, Gerüchte gab es ja schon seit Tagen und der nächstmögliche Kommunikationstermin sei eben heute Morgen gewesen, sagt die UBS.
Wer muss denn jetzt gehen? Wer sind die 2000 Entlassenen?
Es sind diejenigen Banker, die in den hochriskanten Abteilungen der UBS Investmentbank gearbeitet haben, namentlich dort, wo dieses gefährliche Geschäft angesiedelt ist, das mit amerikanischen Immobilien zu tun hat, aber auch mit Rohstoffen und dazu noch mit dem Eigenhandel der Bank. Also kurz dort, wo die ganzen Probleme der Bank angefallen sind und wo, das darf man auch mal sagen, in der Vergangenheit horrende Löhne zum Teil und Boni verdient worden sind, als es noch gut lief. Total wird die UBS mit diesen heute kommunizierten 2000 Stellen Ende Jahr etwa 6000 Investmentbanker weniger haben als noch vor einem Jahr. Und diese Jobs sind oder waren fast ausschließlich in New York und London angesiedelt. Das heißt, die Schweiz ist nach Auskunft der UBS nur ganz wenig betroffen. Sie nennt zwar keine Zahlen, aber der kaufmännische Verband schätzt, dass es nicht mehr als 200 Stellen in der Schweiz sind, die abgebaut werden.
Es gab ja viele UBS-Schlagzeilen in dieser Woche. Wo steht die Bank denn heute?
Sie steht besser da als noch vor einer Woche. Sie haben es gesagt, eine überraschende Gewinnankündigung gestern, heute eben die Ankündigung, den Giftschrank weiter zu entrümpeln. Während Monaten war die UBS nur noch der Prügelknabe der Finanzwelt. Jetzt scheint der Patient doch mindestens auf dem Weg der Besserung, schreibt die Bank Wegerlin heute in ihrem Newsletter. Es scheint sich auszuzahlen, dass die UBS früher als andere und auch radikaler mit Abschreibungen begonnen hat und dass sie frühzeitig eben auch neues Kapital beschafft hat, als das noch möglich war. Jetzt hat sie dafür vielleicht das Gröbste hinter sich. Und so gesehen fällt im Nachhinein möglicherweise auch die Rolle des stark gescholtenen Ex-UBS-Chefs Marcel Ospel ein bisschen positiver aus als auch schon.
Informationen und Einschätzungen von Martin Stocki. In Bern geht heute eine turbulente Herbstsession zu Ende. Spekulationen und Szenarien rund um mögliche Bundesratsrücktritte wurden gewälzt nach dem Kollaps von Finanzminister Hans-Rudolf Merz und dem Scheitern des Rüstungsprogramms von Verteidigungsminister Samuel Schmid. Im Windschatten dieser beiden Ereignisse stand Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Nicht nur führte sie in der Zeit der Krise gleich zwei Departemente tadellos, auch die Kritik an der abtrünnigen SVP-Frau ist mittlerweile fast gänzlich verstummt. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Eine ungemütliche Zukunft für Evelyn Widmer-Schlumpf, prophezeite SVP-Stratege Christoph Mörgel im letzten Dezember bei den historischen Bundesratswahlen.
Wenn sie annehmen würde, hätte sie eine schwierige Situation. Sie wäre zusammen mit dem Herrn Schmid nicht mehr in einer Fraktion. Und sie müsste raus zur Bevölkerung, wo sie soeben den Bundesrat Blocher gemeuchelt hat. Das ist nicht eine lustige Situation.
Nun, Evelyn Widmer-Schlumpf hat die Wahl trotzdem angenommen und die Bevölkerung hat ihr dies nicht übel genommen. Im Gegenteil, diese Woche publizierte die Zeitschrift Illustré eine Beliebtheitsumfrage und da figurierte Evelyn Widmer-Schlumpf hinter Doris Leuthard auf Platz 2. Ihr BDP-Bundesratskollege Samuel Schmid dagegen ist auf den letzten Platz abgestürzt. Der Verteidigungsminister ist gefangen in der Affäre NÄF und im Fokus der SVP-Kritik. Das weiß auch Evelyn Widmer-Schlumpf.
Die Situation von Herrn Bundesrat Schmid, die war für ihn natürlich oder ist für ihn sehr schwierig. Damit hat sich die Situation um mich herum etwas beruhigt und ich kann in Ruhe arbeiten. Ich hoffe, dass er auch diese Zeit bald einmal wieder erlebt.
In Ruhe arbeiten könne nun sie wenigstens, sagt Evelyn Widmer-Schlumpf. Das war gestern um 21 Uhr nach ihrer späten Pressekonferenz zur Finanzkrise. Evelyn Widmer-Schlumpf hasiert nicht mit ihrem Fleiß, doch ihre roten und müden Augen verraten, dass sie seit 5 Uhr morgens Akten durcharbeitet, um 16 Stunden später verkünden zu können, dass der Bundesrat die besorgniserregende Finanzkrise im Griff habe. Genau diese souveräne Art mache das Wesen der Justiz und Finanzministerin ad interim aus, sagt CVP-Mann Pirmin Bischoff.
Frau Widmer hat, glaube ich, einen sehr guten Zugang zu diesem Amt, weil sie eine sehr unspektakuläre, sachliche Art hat und damit Glaubwürdigkeit in einem Zeitpunkt ausdrückt, in dem das eben nicht allen Regierungsmitgliedern gelingt.
Diese positive Einschätzung ist nicht lediglich Rechtfertigung für die Abwahl Blochers. Die Zeit, in der sich Widmer-Schlumpf frei von Kritik der Mitte- und Linksparteien bewegen kann, ist vorbei. Evelyn Widmer-Schlumpf hat sich in den letzten 10 Monaten bewiesen, sie hat keine Fehltritte begangen. Diese Zeitspanne seit der Abwahl Blochers ermöglicht auch SVP-Politikern, von der Verteufelung der Person wegzukommen. Nationalrat und Jurist Pirmin Schwander sagt heute über die abtrünnige SVP-Frau, die Blocher als Justizministerin abgelöst hat:
Wir haben im Vorfeld das parteipolitisch Vor- und Nachteile abgewogen. Aber ich muss jetzt sagen, in der Rechtskommission, sie macht einen guten Job und sie ist wirklich vorbereitet und vertritt die Bundesratsmeinung durch und durch.
Doch Evelyn Widmer-Schlumpf vertritt nicht nur die Bundesratsmeinung, sie prägt sie auch, teilweise zum Leidwesen der politischen Linken, beispielsweise wenn sie das Asylrecht weiter verschärfen will. SP-Parteipräsident Christian Löffra sagt:
Das ist sicher eine Bundesrätin, die eine Politik macht, die uns nicht passt. Das ist eine konservative Bundesrätin, das ist eine neoliberale Bundesrätin. Aber in ihrem Stil, mit ihren Inhalten macht sie es gut. Also ich freue mich auf die kommenden Auseinandersetzungen mit ihr.
Wie lange diese Auseinandersetzungen anhalten werden, ist aber ungewiss, denn ohne Fraktion im Rücken ist die Wiederwahl von BDP-Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf mehr als ungewiss, analysiert Christoph Mörgli von der SVP.
Bei den nächsten Wiederwahlen wird es schwierig für sie. Jetzt wird sie noch gestützt von den SVP-Gegnern, aber wenn die anderen dann auch ihre Leute wieder ins Trockene bringen müssen mit Hilfe der SVP, wird man sie fallen lassen.
Falsche Illusionen macht sich auch die ehrgeizige Bündnerin nicht. Dass ihre Zeit im Bundesrat begrenzt sein könnte, weiß auch Evelyn Widmer-Schlumpf.
Schauen Sie, ich bin schon an verschiedenen Orten in meinem Leben gestanden und ich habe alles, was ich gemacht habe bis jetzt, und das war Verschiedenes, immer sehr gern gemacht. Für mich gibt es durchaus auch Tätigkeiten, Aufgaben außerhalb der Politik.
Sagt Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Die Spannung war groß vor dem Fernsehduell zwischen Sarah Palin und Joe Biden. Zum ersten und einzigen Mal traten die beiden Running Mates, die Vizepräsidentschaftskandidaten, vor laufender Kamera gegeneinander an. Vor allem auf den Auftritt von Sarah Palin war man gespannt. Die republikanische Strahlefrau hatte zuvor mit 2 völlig missglückten Fernsehauftritten große Zweifel an ihren Fähigkeiten geweckt, so dass ein Kommentator meinte, die Erwartungen an Palin seien so niedrig, dass sie sie nur übertreffen könne. Und dies tat Sarah Palin tatsächlich. Sie schnitt ehrenvoll ab gegen den viel erfahreneren Senator Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten. Max Ackermann.
Wer ins Weiße Haus will, muss die politische Mitte gewinnen und den Mittelstand. Sarah Palin warb besonders stark um die Durchschnittsamerikaner, um Joe Sixpack und die Hockey Moms, wie sie sie selber bezeichnete. Nicht nur mit dem, was sie sagte, sondern vor allem, wie sie es sagte. Es wimmelte von Dialektausdrücken wie Betcha, Gotja oder Darn Right. Wir brauchen, verflucht nochmal, Steuererleichterungen.
Darn right, we need tax relief for Americans so that jobs can be created here.
Die etwas derbe Sprache sollte signalisieren: Leute, ich bin eine von euch. Ich weiß, was es heißt, knapp bei Kasse zu sein, Schicksalsschläge zu verkraften, Kinder und Karriere miteinander zu vereinbaren. Doch Joe Biden kann da glaubhaft kontern. Er ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, gilt persönlich als integer und hat nach dem Unfalltod seiner ersten Frau und einer Tochter die 2 überlebenden Kinder mehrere Jahre lang alleine großgezogen.
I don't know what it's like to have a child you're not sure is gonna make it. I understand.
Einen Moment lang schien der gestandene Senator gar den Tränen nahe, doch sonst gab sich Joe Biden betont zurückhaltend und überlegt. Der 66-jährige Außen- und Sicherheitsexperte wollte offensichtlich staatsmännisch auftreten. Angriffig wirkte er nur, wenn er John McCains Ruf als Maverick, als Querdenker in Zweifel zog. In allen für die Bevölkerung wichtigen Dingen habe der republikanische Präsidentschaftskandidat die Politik von George Bush mitgetragen.
He's not been a maverick on virtually anything that generally affects the things that people really talk about around their kitchen table.
Wer John McCain wählt, so die Botschaft, wählt 4 weitere Jahre Bush-Politik. Angesichts der extrem großen Unbeliebtheit der Regierung Bush ist das ein giftiges Argument. Und die Republikanerin Sarah Palin distanzierte sich immer wieder von der republikanischen Regierung, der sie schwerwiegende Fehler vorwarf. Doch jetzt werde alles gut.
Change is coming and John McCain is the leader of that reform.
John McCain bringe den Wechsel, Schluss mit der Gier und der Korruption an der Wall Street und in Washington.
Putting government back on the side of the people and get rid of the greed and the corruption on Wall Street and in Washington.
Sarah Palin macht ihre Sache gut, was nach zwei miserablen Vorstellungen bei Fernsehinterviews kürzlich nicht ohne weiteres zu erwarten war. Aber auch die Demokraten können zufrieden sein. Laut ersten Umfragen sieht eine Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer Joe Biden gar als Sieger der Debatte. Wahrscheinlich widerspiegelt dieses Ergebnis aber einfach die gegenwärtige Stimmungslage. Die Demokraten sind im Vorteil, die Republikaner verlieren an Boden. Das Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten änderte daran nichts.
Endstation Flughafen. Seit Anfang Jahr können Asylbewerber, welche über den Luftweg nach Genf gelangen, bis zu 2 Monate lang in der Transitzone festgehalten werden. Im Untergeschoss, ohne Bewegungsfreiheit, ohne Taschengeld. Diese Zustände seien unhaltbar, kritisiert nun das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge. Die Schweizer Behörden versprechen Besserung. Patrick Mühlhauser.
Die Transitzone am Flughafen Genf. Von hier fliegen täglich 30.000 Fluggäste ab oder kommen an. Die Transitzone gehört nicht zur Schweiz, es ist quasi Niemandsland. In dieser belebten Zone fallen die Räumlichkeiten der Asylbewerber im Untergeschoss nicht auf.
Hallo.
Hallo.
Ein Aufenthaltsraum und 2 Schlafsäle, einer für Frauen, einer für Männer. 10 Leute befinden sich zurzeit hier, auch bei Sov. Er stammt aus Gambia und ist seit über 30 Tagen am Flughafen Genf. Er sei als Muslim zum Christentum konvertiert und habe deshalb fliehen müssen, erklärt der 15-Jährige.
My father want to kill me with my neighbors, with my old friends.
Sein Vater und die Nachbarn hätten ihn töten wollen, der Dorfpfarrer habe ihn zur Flucht verholfen. Man kann diese Geschichte glauben oder nicht. Die Behörden haben sie nicht geglaubt. Bei Sov bekommt kein Asyl. Man will ihn ausliefern, doch ohne Papier ist das nicht einfach. Dem 15-Jährigen bleibt nicht viel übrig, als stundenlang in der Transitzone herumzulaufen. Vorbei an den Cafés und an den Läden, die Schweizer Schokolade und Schweizer Uhren verkaufen. Zwischen Touristen und Geschäftsleuten wirkt bei Sov etwas deplatziert. An die frische Luft könne er nur einmal die Woche.
Every week we take us out, we go play football. 3 hours, 2 hours, then they bring us back.
2-3 Stunden Fußball spielen, dann müsse er zurück in den Flughafen, erklärt der 15-Jährige. Zustände, die das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge kritisiert. Mediensprecherin Karin Jehle.
Wir haben schon mehrfach gefordert, dass eben häufiger Hofgang angeboten wird.
Zudem würden die Asylbewerber zu lange am Flughafen festgehalten.
Wir fordern, dass eben weniger Fälle am Flughafen entschieden werden.
Die Asylbewerber am Flughafen sollten in ein normales Asylbewerberzentrum kommen, findet Karin Jehle. Das gelte im Übrigen ebenfalls für den Flughafen Zürich. Die Kritikpunkte in Zürich seien die gleichen wie in Genf, sagt die Vertreterin des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge. Problematisch sieht es auch an Madeleine Reinmann, die Seelsorgerin der Asylbewerber am Flughafen Genf.
Je rappelle que dans les autres centres d'enregistrement, ils sont libres la journée, ils peuvent sortir, ils reçoivent 3 francs par jour, là ils ont pas un centime, ne peuvent pas sortir si ce n'est une petite promenade par semaine.
In den normalen Zentren könnten sich die Asylbewerber tagsüber frei bewegen und erhielten 3 Franken Sackgeld. Im Flughafen Genf sei dies nicht der Fall. Auch das Verfahren sei strenger, ergänzt Michel Otte. Er arbeitet für die Hilfsorganisation Elisa und bietet den Asylbewerbern Rechtshilfe an. Im ordentlichen Verfahren hätten die Leute bei einem negativen Entscheid 30 Tage Zeit für einen Rekurs. Am Flughafen seien es nur 5 Tage.
Donc on a un traitement qui est tout à fait différent d'une procédure de quelqu'un qui aurait franchi la frontière illégalement en passant par la frontière verte et qui reste présenté dans un centre d'enregistrement.
Die Asylbewerber am Flughafen seien im Nachteil, bemängelt Michel Otte. Die zuständigen Behörden kennen diese Vorwürfe, sehen es aber anders. Es liegt im Interesse der Gesuchsteller, so bald als möglich Bescheid zu erhalten, ob sie in die Schweiz einreisen können oder nicht, schreibt das Bundesamt für Migration in einer Stellungnahme gegenüber Radio Deres. Und man sei sich bewusst, dass im Bereich Unterkünfte Mängel bestünden. Im Rahmen der Einführung von Schengen würden neue, bessere Räumlichkeiten gebaut. Nächsten Frühling seien diese bezugsbereit, schreibt das Bundesamt für Migration weiter. Das betrifft Bai Sova, Gambia, nicht mehr. Seine 60 Tage im Flughafen Genf werden abgelaufen sein. Doch die Behörden werden es vermutlich nicht schaffen, ihn in sein Land zurückzuführen. Und so dürfte er in der Stadt Genf in ein Heim kommen, Nothilfe beziehen und warten.
I don't go. I don't have anywhere to go.
Er gehe nicht zurück nach Gambia. Er habe kein Zuhause mehr, sagt der 15-Jährige.
Das war ein Bericht von Patrick Mühlhauser.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.